Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In der letzten Predigt hatten wir uns mit dem Thema Wiedergeburt beschäftigt, und zwar mit der falschen Idee, dass wir heute, wenn wir den Heiligen Geist erhalten, bereits wieder geboren seien. Wir hatten gesehen, dass die Idee der Wiedergeburt eine ganz andere ist, nämlich, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist heute erhalten, zunächst einmal gezeugt sind, vom Heiligen Geist Gottes gezeugt sind und dass wir so dann über einen Prozess hinaus zur Wiedergeburt gelangen, wenn wir nicht zwischendurch abfallen. Und das bedeutet, dass wir dann verherrlicht werden, dass wir dann ein Geistwesen werden, ein Mitglied innerhalb der Gottfamilie. Die Wiedergeburt also ist der Zeitpunkt unserer Verwandlung zu einem Geistwesen. Die Zeugung erfolgt, wenn wir den Heiligen Geist erhalten. Und wir können dies auch insoweit mit der physischen Zeugung vergleichen, indem, dass Gott der Vater uns durch seinen Heiligen Geist in seine Familie zeugt, aber die Familie ist zur Zeit der Leib Christi, wenn er sich hier auf die Menschen bezieht, mit anderen Worten die Kirche. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, die dies zeigen. Ich möchte zunächst einmal eine Stelle aus Galater vorlesen. Galater Kapitel 4 und in Vers 26. Und hier ist die Rede von dem Jerusalem, das droben ist. Das ist die Freie, sagt Paulus, und das ist die Mutter von uns allen. Nun, zunächst einmal bezieht es sich natürlich auf die Stadt im Himmel, das heilige Jerusalem, das zur Zeit von Gott dem Vater erbaut wird für uns, das dann später auf die Erde herabkommen wird, wie Offenbarung uns dies sagt. Aber wenn Sie unsere kostenlose Broschüre, das Buch der Offenbarung, lesen, dann werden Sie sehen, dass dies auch eine symbolische Beschreibung der Kirche ist. Und so ist die Kirche in der Tat heute in diesem Sinne unsere geistliche Mutter, die uns ernährt, die uns mit der Wahrheit ernährt, wie eine physische Mutter ihr Kind im Mutterleib ernährt. Und wir können auch eine weitere Stelle lesen, in Galater 6 und Vers 16, wo auch von der Kirche gesprochen wird. Und da heißt es, und alle, die nach dieser Regel vorwärts gehen, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Die Kirche Gottes ist heute das geistliche Israel, diese geistliche Nation. Wir sind heute bereits eine Nation, aber eine geistliche Nation aus Königen und Priestern bestehend. Wir sehen also hier, dass wir in der Tat in die Kirche Gottes hineingezeugt werden, wenn wir den Heiligen Geist erhalten von Gott, dem Vater. Nun, eine weitere Parallele ergibt sich auch daraus, dass wenn wir in den Leib Christi hineingezeugt werden, geschieht dies dadurch, dass wir den Heiligen Geist erhalten. Nur mit dem Geist Gottes in uns, mit dem Geist Jesu Christi in uns, können wir uns Christen nennen, sind wir wahre Christen. Nun, im physischen Bereich sieht es so aus, dass wenn ein Kind im Mutterleibe gezeugt wird, in dem Augenblick erhält das Kind von Gott, und wir wissen nicht unbedingt genau, wie das geschieht, aber die Bibel zeigt uns deutlich, das Kind erhält in diesem Augenblick von Gott den sogenannten Geist im Menschen. Dieser Geist unterscheidet den Menschen vom Tier. Und wir finden viele Stellen, die das zum Ausdruck bringen, wie zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 2. In 1. Korinther Kapitel 2 und lesen wir einmal, was Paulus sagt in Vers 11. 1. Korinther 2 und in Vers 11, da heißt es, wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Hier wird also ein Unterschied getroffen zwischen einem Menschen und einem Tier, das den Geist im Menschen nicht hat. Und so fährt Paulus fort zu sagen, und so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir können die Wahrheiten Gottes nicht richtig verstehen, wenn nicht Gottes Geist zunächst einmal mit uns wirkt und dann in uns ist. Nun, wann wird dieser Geist im Menschen gegeben? Wann erhält das Kind im Mutterleibe diesen Geist? Nun, schauen wir uns einmal Sacharja Kapitel 12 an. Und sehen wir etwas sehr Interessantes. Nun, ich lese zunächst einmal hier aus der Lutherbibel von 2009. Und da lesen wir, dies ist die Botschaft des Wortes des Herrn über Israel, sagt der Herr, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet und dem Menschen Geist und Leben gibt. So übersetzt es hier die Lutherbibel von 2009. Aber wenn Sie eine Schlachterbibel haben, dann wird es wie folgt übersetzt. Der den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Gott bildet den Geist des Menschen im Menschen, im Mutterleibe, wenn das Kind gezeugt wird. Und wir finden viele Beispiele, dass zum Beispiel ein Baby im Mutterleibe bereits Reaktionen zeigt. Das Baby im Mutterleibe von Elisabeth, Johannes der Täufer, jauchzte vor Freude, als Johannes der Täufer im Mutterleibe, noch als kleines Baby, noch nicht geboren, die Stimme von Marias hörte. Und so gibt es viele weitere Stellen, die uns zeigen, dass der Geist im Menschen in der Tat dem Menschen gegeben wird im Zeitpunkt der Zeugung. Und das hat sehr weitreichende Konsequenzen. Ich möchte heute nämlich auf das sehr umstrittene Thema der Abtreibung eingehen und möchte auch gleichzeitig eine Vergleichsbasis schaffen zwischen der physischen Zeugung, der physischen Heranbildung des Babys im Mutterleibe bis hin dann zur Geburt und der geistlichen Zeugung und der geistlichen Heranbildung im Mutterleibe der Kirche, könnte man sagen, bis hin zur Wiedergeburt. Und wir wissen natürlich alle, dass im physischen Bereich es zu einer Fehlgeburt kommen kann. Das kann natürlich durch Abtreibung geschehen, das kann aber auch dadurch geschehen, dass es einfach zu einer Fehlgeburt kommt. Und so gibt es natürlich auch die geistliche Möglichkeit einer Fehlgeburt. Nicht einer Abtreibung in dem Sinne, dass Gott einfach jetzt jemanden abtreibt, der nicht abgetrieben werden möchte. Aber wenn jemand sich natürlich von dem Weg Gottes entfernt, dann kann es in der Tat zu einer solchen Abtreibung oder man könnte sagen Fehlgeburt kommen. Nun, wenn Gott jemanden zeugt in seiner Kirche, dann will er und geht davon aus, dass dieses neu gezeugte Kind es schaffen wird, hin zur Wiedergeburt, wiedergeboren werden kann. Das ist die Hoffnung, die Zuversicht Gottes. Und schauen wir uns einmal an, was in Philipper Kapitel 1 dazu gesagt wird. Philipper Kapitel 1 und in Vers 6. Da sagt der Paulus, ich bin deshalb guter Zuversicht, oder man könnte auch übersetzen, absolute Überzeugung, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, wie hat er es angefangen? Indem, dass er ihnen letztendlich den Heiligen Geist gegeben hat. Er wird es auch vollenden bis an den Tag des Gerichts. Nun, in Galater Kapitel 3 und Vers 3 wird aber interessanterweise Folgendes hinzugefügt. Galater Kapitel 3 und Vers 3. Da sagt Paulus, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Schauen Sie, Gott hat das gute Werk in uns angefangen, dadurch, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, der zunächst einmal mit uns wirkte, als wir berufen wurden, sind, als wir die Wahrheit begannen zu erkennen. Aber er sagt jetzt hier, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? Schauen Sie, Gott wird das Werk, das er in uns begonnen hat, vollenden, aber nicht aufgrund unserer Kraft. Und wenn wir versuchen sollten, es auf unsere Kraft vollenden zu wollen, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Dann wird es nicht gehen. Viele bemühen sich krampfhaft, gewisse falsche Gewohnheiten zu überwinden. Aber sie scheinbar tun sich es aufgrund von eigener Kraftanstrengung. Und das wird nie gelingen. Sie müssen sich an die Barmherzigkeit Gottes wenden. Sie müssen sich an die Kraft Gottes wenden. Sie müssen sich an Gott, den Vater, wenden und Jesus Christus, ihren Erlöser, und ihn bitten, beide bitten, ihnen diese Kraft zu geben, die sie haben, um gewisse falsche Angewohnheiten zu überwinden, die, wenn sie nicht überwunden werden, je nachdem, was das für Angewohnheiten sind, zu einer Abtreibung, zu einer Missgeburt bei ihnen führen können. Eine Fehlgeburt. Dass sie nicht zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Christi wiedergeboren werden. So wichtig ist das. Einige haben Angst, mir Mitteilungen zu machen. Aber schauen Sie, wenn Sie Angst haben wollen, dann haben Sie besser die Angst vor Gott, den Respekt vor Gott, dass Sie diese falschen Angewohnheiten überwinden. Denn Sie wollen ja nicht eine Missgeburt werden, oder? In Römer 8, Vers 31 lesen wir, was sollen wir hierzu sagen? Römer 8, Vers 31, was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er, Gott, tut es. Er wird das Werk, das er in uns begonnen hat, vollenden. Er will nicht, dass es bei uns zu einer Abtreibung, zu einer Missgeburt kommt. Aber wir haben die Wahl. Wenn wir zu dem Punkt gelangen, dass wir nicht mehr willens sind, Gott zu gehorchen, dann kann es dazu kommen. Schauen Sie, diese Welt wird von Satan, dem Teufel, regiert. Er ist der Fürst dieser Welt, könnte man sagen. In Johannes Kapitel 14 und Vers 30, da lesen wir Folgendes über Satan. Johannes 14 und Vers 30. Ich würde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er findet nichts in mir oder an mir, sagt Christus. Mit anderen Worten, Satan konnte ihn in keinster Weise schlagen, besiegen. Aber er ist der Fürst dieser Welt. Und manchmal unterliegen wir seiner Einflussnahme, vielleicht ohne es richtig zu begreifen. Aber diese Welt versteht nichts von der Wahrheit Gottes, schauen Sie. Und wie ich Ihnen heute zeigen werde, die Welt versteht nicht, dass Abtreibung in jedem Fall verkehrt ist. In jedem Fall in den Augen Gottes eine Sünde ist, Mord ist. Schauen Sie, alles menschliche Leben gehört Gott. Und nur allein Gott hat die Berechtigung zu bestimmen, wann menschliches Leben aufhören soll. Kein Mensch hat die Berechtigung, das Leben eines anderen Menschen zu nehmen. Und wie ich sagte, ein Mensch wird gezeugt im Mutterleibe. Wenn ein Baby gezeugt wird im Mutterleibe, entsteht ein Mensch. Einige sagen, ein Embryo oder ein Fötus ist noch kein Mensch. Nun, sie sind falsch dran, wenn sie das sagen. Ein Mensch beginnt, wenn das Ei der Frau befruchtet wird durch den männlichen Samen. Und ich möchte Ihnen kurz jetzt einen Überblick zunächst einmal geben, als eine Zusammenfassung, und werde dann näher auf dieses Thema eingehen, wie das so funktioniert. Und auch ein wenig so die Daten Ihnen mitteilen. Und das ist das, was so aus medizinischen Fachbüchern heraus ersehen werden kann. Ein menschlicher Embryo, der nur 7 bis 9 Tage alt ist, hat bereits hunderte von Zellen geformt. Und ein Kontakt mit der Gebärmutter ist entstanden. Blutzellen beginnen um den 17. Tag herum und das Herz entwickelt sich mit dem 18. Tag. Die Augen des Babys beginnen sich am 19. Tag zu formen. Zu Ende des 20. Tages ist bereits schon das Gehirn dabei, sich zu formen, das Rückgrat und das gesamte Zentralnervensystem. Das Herz beginnt mit dem 21. Tag stark zu schlagen. Mit dem 24. Tag schlägt es sogar bereits 65 Mal in der Minute. Zu dem Zeitpunkt sind alle Organe des Embryos klar sichtbar und können mit den Organen eines Erwachsenen verglichen werden. Zu Ende des 1. Monats ist das Gehirn präsent, sowohl Augen, Ohren und Nasenorgane. Mit anderen Worten, sie haben dann bereits begonnen, sich zu formieren. Zu Beginn des 2. Monats sieht das Kind sehr wohl menschlich aus. Zum Zeitpunkt der 6. Woche sind sowohl Mund, sowohl auch, als auch das Gesicht des Kindes geformt. Die Handlinien werden zu Beginn der 8. Woche geformt und bleiben dann die vornehmlichen Eigenschaften des Individuums, können nicht mehr geändert werden. Zur 8. Woche sind auch Hand und Fuß total geformt. Man hat festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt, ich spreche jetzt von der 8. Woche, das Baby hin und wieder den Daumen in den Mund nimmt. Frühe Reflexe geschehen um den 42. Tag herum. Gehirnwellen sind mit dem 43. Tag bemerkt worden. Nach der 8. Woche ist alles vorhanden, was später bei einem völlig ausgebildeten Baby bei der Geburt vorhanden ist. Zwischen der 8. und der 12. Woche kann das Kind bereits Schmerz empfinden. Ein 9-wöchiges Baby reagiert bereits auf Bewegungen und auf Bewegungen, die also nur sehr oberflächlich sind, mit Gegenbewegungen. Mit anderen Worten, wenn man den Bauch der Mutter berührt und berührt damit das Kind, kommt es da schon zu einer Reaktion. Wenn der Arzt, der ein Kind abtreibt, das 9 Wochen alt ist, mit seinen Instrumenten das Kind berührt, dann bewegt sich das Kind sehr stark mit seinen Armen und versucht, den Daumen in den Mund zu nehmen. Der Körper bewegt sich sehr stark. Der Herzschlag nimmt 200 Mal in der Minute zu. Mit anderen Worten, er erreicht dann eine 200-malige Ausarbeitung. 200 Mal in der Minute wird dann der Herzschlag registriert. Was wir daraus ersehen, ist, dass das Kind sich dagegen wehrt, getötet zu werden. Nun, das war eine sehr kurze Zusammenfassung. Ich möchte jetzt ein wenig näher auf diese Zusammenfassung eingehen und Ihnen die Enormität, die gravierende Situation einer physischen Abtreibung zeigen. Und das hat dann natürlich sehr viel auch mit der geistlichen, wenn man so sagen will, Fehlgeburt zu tun. Franz Alt, Dr. Franz Alt, ehemaliger Moderator der Fernsehsendung Report, hat vor vielen Jahren eine interessante Abhandlung geschrieben, Liebe ist möglich, die Bergpredigt im Atomzeitalter. Und ich möchte ein wenig aus dieser Abhandlung vorlesen. Es geht hier auch um die Abtreibung, Gewalt durch Abtreibung. Und ich glaube, wenn Sie das noch nicht gehört haben, ich habe vor vielen Jahren einmal daraus vorgelesen, dann werden Sie ein wenig erschüttert sein, wie das alles sich abspielt bei der Abtreibung. Aber zunächst einmal schreibt Dr. Alt Folgendes. Wir wissen es heute genau. Wir können das Kind im Mutterleibe filmen und beobachten. Bilder über Werden und Wachsen eines Kindes im Mutterleibe füllen ganzseitig die Illustrierten, erregen großes Erstaunen, viel Nachdenklichkeit und häufig ein schlechtes Gewissen. Am Ende des 3. Monats ist ein Fötus etwa 10 cm groß. Und er schreibt dann viel größer also als auf dem Umschlag dieses Buches. Aber wer mit offenen Augen auch dieses verkleinerte Bild vorne anschaut, zu welchem anderen Schluss kann er kommen, als zu dem, hier ist ein Mensch. Und man kann sich vielleicht noch einmal jetzt dieses Bild anschauen. Er schreibt, hier ist ein Mensch. Man muss wirklich nur die Augen aufmachen, um zu sehen. Hier ist kein Zellklumpen, kein Fisch und kein Lurch. Hier ist ein Mensch. Wer es anders sieht, will es nicht wissen oder ist ein Ideologe. Er hat Angst vor der Wahrheit. Wir brauchen es heute nicht mehr zu glauben. Wir wissen es von Embryologen und Entwicklungsneurologen, von Hirnforschern und Psychologen. Ein Mensch ist ein Mensch von Anfang an. Die Befruchtung des Eis ist das entscheidende Ereignis am Beginn des menschlichen Lebens. Aber noch immer meinen viele, das ungeborene Kind sei ein dumpfes, primitiv vegetierendes Ding, ein Zellklumpen. Das ist ein noch weit verbreiteter, verhängnisvoller Aberglaube. Den Embryo sieht man nicht und spürt man nicht, also ist er kein Mensch. Selbst nur ein wenige Millimeter großes Kind ist schon ein hochdifferenziertes Wesen, mit keinem Tier vergleichbar, unverwechselbar Mensch. Bei einem 24 Tage alten Embryo sind alle Organsysteme mit denen des Erwachsenen vergleichbar. Die Haut, wie auch die Anlage des Zentralnervensystems und des peripheren Nervensystems, Herz, Leber, Lungenanlage, Darm und Genitaltrakt. Der Mensch wird nicht Mensch, sondern er ist Mensch und verhält sich schon von Anfang an als solcher, und zwar in jeder Phase seiner Entwicklung von der Befruchtung an. Er schreibt dann weiter, wir waren in keinem Stadium unserer Entwicklung Maus, Affe oder Kaulquappe. Wir waren Mensch von Anfang an. Der Mensch hat keine tierische Vorstufe. Auch das ist wichtig zu begreifen. Schauen Sie, der Mensch ist nicht das Produkt einer Evolutionsgeschichte. Der Mensch hat sich nicht aufgrund von irgendwelchen Gasen für Millionen von Jahren hinweg entwickelt. Gott hat den Menschen erschaffen. Der Mensch ist erschaffen als ein Ebenbild Gottes. Wenn wir einen Menschen abtreiben im Mutterleib, zerstören wir ein Ebenbild Gottes. Er fährt fort zu sagen, schon um den 21. Tag beginnt das Herz kräftig zu pumpen. Seit wenigen Jahren weiß man, dass es schon in den allerersten Monaten nach der Empfängnis, ja wahrscheinlich bereits in den ersten Wochen, so etwas wie eine seelische Verbindung zwischen der Mutter und ihrem heranwachsenden Kind gibt. Um den 28. Tag werden die Armknospen sichtbar. Am Ende der 6. Woche ist die Hand voll ausgebildet. Ab der 8. Woche nimmt das Kind gelegentlich den Daumen in den Mund, wie ich dies bereits erwähnt habe. Das Kind zwischen der 8. und 12. Woche kann sich wohlfühlen und leiden. Es ist bereits ein soziales Wesen. Zwischen der 8. und 12. Woche. Ein 9 Wochen altes Kind reagiert schon mit heftigen Bewegungen auf eine leichte Berührung. Es nimmt auch Schmerzen wahr. Jetzt das, was ich eben angedeutet habe. Noch bevor der Arzt mit seinen Instrumenten das Opfer berührt, schlägt es wild um sich und versucht, den Daumen in den Mund zu nehmen, immer ein Hilferuf, auch vom geborenen Kind. Der Körper bewegt sich hektisch, der Herzschlag steigt auf über 200 Mal pro Minute. Das Kind, wie jeder Mensch, wehrt sich dagegen, getötet zu werden. Ein Chefarzt sagte mir, dass sich ein Kind, das durch eine über Wehen eingeleitete Frühgeburt abgetrieben wird, bis zu einer Stunde auf dem Operationstisch sich windet und dabei qualvoll stirbt. Die Ultraschallaufnahmen zeigen, dass das Kind im Augenblick des Tötens im Mutterleibe schmerzerfüllt seinen Mund aufreißt, als wolle es einen Schrei ausstoßen. Das Baby weicht vor dem Abtreibungsinstrument zurück, strampelt und schlägt mit den Ärmchen um sich. Es öffnet den Mund mit einem stummen Schrei, während es angegriffen und zerstört wird. Und dann heißt es später, das Töten von behinderten Ungeborenen, denn das wird ja jetzt mehr oder weniger als eine Möglichkeit angesehen. Vielleicht sagt man, okay, also Abtreibungen im normalen Falle, so als Empfängnisverhütung, nachträgliche Empfängnisverhütung, ist ja vielleicht abzulehnen. Aber wie sieht es aus, wenn es sich um ein behindertes Kind handelt? Oder wie sieht es aus, wenn die Mutter vergewaltigt wurde? Oder wie sieht es aus, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist? Dann kann man doch, dann muss man doch ein Kind abtreiben. Ist das richtig, wenn man sich überlegt, dass das Kind ein Ebenbild Gottes ist? Ein unschuldiges Wesen. Er schreibt, das Töten von behinderten Ungeborenen kann die brutalste Form von Behindertenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft sein. In vielen Fällen wird hier in besonders zynischer Weise Barmherzigkeit mit Töten verwechselt. Das ist eine Beleidigung für alle lebenden Behinderten. Welche Gefühle müssen sie eigentlich haben, wenn die Nichtbehinderten einen ungeborenen Menschen deshalb töten, weil die Gefahr besteht, dass er behindert wird? Was ist der Unterschied zur braunen Ideologie vom lebensunwerten Leben? Woher wissen wir, dass Kinder, die geboren werden, alle glücklich und gesund sind und diejenigen, die abgetrieben wurden, alle unglücklich geworden wären? Auch hier setzen wir uns an die Stelle Gottes. Und das ist sehr wichtig zu beachten. Ich kenne Familien mit behinderten Kindern. Und ich weiß, dass sie es natürlich nicht leicht gehabt haben, aber sie würden niemals auf den Gedanken gekommen sein, diese Kinder abzutreiben, und sie sind sehr glücklich über ihr Kind. Und ich kenne einige von diesen Kindern, und es ist eine unglaubliche Idee eigentlich, sie abzutreiben, weil man dann nicht mehr mit diesen Situationen umgehen möchte. Es heißt hier weiter in diesem Buch, das Recht der Geborenen auf Überleben ist nicht zu trennen vom Recht der Ungeborenen auf Leben. Auch früher haben die Menschen gesündigt, aber sie wussten es. Wir Heutigen jedoch sündigen ohne Sündenbewusstsein. Ist das wahr? Sündigen wir heute ohne Sündenbewusstsein? Ich werde auf diese wichtige Frage noch eingehen. Wie viel Bildung braucht eigentlich der Mensch, um sich der einfachen Wahrheit zu verweigern, dass wir nicht alles dürfen, was wir können? Wir töten ein Ebenbild Gottes, schreibt er dann, sehr richtig. Jede befruchtete Eizelle ist der Garant für ein einmaliges Exemplar der Gattung Mensch. Der Braunschweiger Biologe Professor Tausch schrieb zu seinem Reportfilm über das ungeborene Leben: Wenn wir also über Schwangerschaftsabbruch, in welchem Stadium auch immer, diskutieren wollen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass ein einmaliger Mensch dabei verloren geht, dessen fest determiniertes Entwicklungspotenzial nur durch uns geschützt werden kann. Jeder einzelne Mensch hat eine absolut einmalige Konstitution, die sich von jeder anderen, die es je gegeben hat, gibt oder jemals geben wird, unterscheidet, sieht man einmal von eineiigen Zwillingen ab. Wer abtreibt, mutet sich ein Leben lang ein schlechtes Gewissen zu. Er lädt sich selbst für das ganze Leben ein Kreuz auf. Viele Menschen sterben heute laut Totenschein an Krebs oder Herzinfarkt. Viele von ihnen sterben in Wahrheit an ihren Psychosen und Neurosen, an ihren seelischen Krankheiten, das heißt an ihren unbereuten Sünden. Schauen Sie, ich habe mit Menschen gesprochen, die abgetrieben haben. Aber die haben das bitter bereut. Sie wussten in dem Augenblick nicht, wie verkehrt es war. Und Gott vergibt jede Sünde. Das müssen wir auch begreifen. Wenn wir abgetrieben haben und kommen dann zur Erkenntnis der Wahrheit, dann sollten wir nicht weiter mit diesem Schuldbewusstsein, diesen Psychosen, diesen Neurosen bis zum Ende unseres Lebens leben. Nein, Gott vergibt uns, wenn wir bereuen, wenn wir aufrichtig und ernsthaft bereuen. Und dann nimmt er die Sünde von uns weg und sie ist dann nicht mehr gegen uns und steht nicht mehr gegen uns. Und die wunderbare Nachricht ist auch die, dass auch ein abgetriebenes Kind wieder auferweckt werden wird zum Leben in der sogenannten zweiten Auferstehung. Das ist unsere Hoffnung. Aber das ist natürlich kein Freibrief zur Sünde. Das ist kein Freibrief dafür, dass wir jetzt Kinder abtreiben dürfen. Es ist Sünde. Aber die Sünde muss bereut werden. Unsere Gesellschaft sollte beginnen, ganz grundsätzlich die Sünde der Abtreibung in jedem Falle zu bereuen und abzuschaffen und nicht irgendwie zu forcieren oder zu tolerieren oder sogar zu befürworten. Dr. Franz Alt schreibt Folgendes. Der 6. Senat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe hat im November 1984 einen Arzt zu Schadensersatzzahlungen verurteilt, weil er erfolglos eine Abtreibung vorgenommen hatte. Die Mutter hatte eine soziale Indikation erhalten, der Eingriff wurde durchgeführt, aber das kluge Kind kam trotzdem. Eine antiautoritäre Frechheit gegenüber Arzt und Mutter. Die Mutter verlangte Schadensersatz und erhielt vom höchsten deutschen Gericht Recht. Ein Kind, das die versuchte Tötung überlebt hat, ein Schaden, für den bezahlt werden muss. Das ganze Elend der sozialen Indikation wird hier sichtbar. Die buchstabengetreue Anwendung des Gesetzes legt in diesem Falle den trostlos banalen deutschen Juristenverstand bloß. Das ist exakt jener Geist, der auch die Völkergerichtshöfe oder die Volksgerichtshöfe der Nazis für ordentliche Gerichte hält und ihre Urteile für juristisch einwandfrei. Wäre das Kind getötet worden, dann wäre dies nach deutschem Recht in Ordnung gewesen. Da aber das Kind dem Angriff entkam, muss der Arzt für den Schaden zahlen. Der katholische Pfarrer Winfried Pietrek musste im Herbst 1984 für 10 Tage ins Gefängnis. Er hatte einem Klinikchef im Odenwald vorgeworfen, in ihrem Abtreibungshaus mehr als 30.000 ungeborene Kinder zerstückelt und in den Tod gesaugt zu haben. Die Tat wurde nicht bestritten. 30.000 Kinder, das ist die Bevölkerung einer Kleinstadt. Aber beim Amtsgericht Beckum wurde nicht der Arzt verurteilt, sondern der Priester wegen Beleidigung zu 200 D-Mark Geldstrafe. Nun, Sie könnten sagen, das war damals, heute ist das anders. Ist es heute anders? Glauben Sie, ist es heute so viel anders geworden oder vielleicht sogar noch schlimmer? Es wird oft nicht deutlich, schreibt er hier, dass durch Abtreibung ein Ebenbild Gottes getötet wird. Es wird nicht deutlich genug, dass Abtreibung oft Ausdruck materialistischen Denkens ist, dem Karriere und Haus, Auto und Geld wichtiger sind als ein Menschenleben. Und da schreibt er eine sehr wichtige Aussage her. Wer andere verurteilt, verurteilt sich immer selbst. Wer könnte ein 15-jähriges Mädchen nicht verstehen, das vergewaltigt wurde und abtreiben will? Wer nicht eine Mutter mit 4 Kindern, die erfährt, dass ihr 5. Kind geistig und körperlich unheilbar krank sein wird und nun befürchtet, dieser Aufgabe nicht gewachsen zu sein? Aber auch bei einer verständlichen, in Anführungszeichen, Abtreibung muss man wissen, auf meinem künftigen Weg liegt eine Leiche. Das Kind ist nicht die Ursache der Gewalt. Erfahrene Psychologen sagen, selbst in extremen Notlagen können die Probleme, die durch eine Abtreibung geschaffen werden, größer sein als die Probleme, durch die sie gelöst werden sollen. Gewalt löst kein Problem, sie schafft nur neue. Ein Kind wohnt bei seinen Eltern zur Miete. Wenn einem Vermieter der Mieter nicht passt, darf er ihn doch nicht einfach töten. Notfalls kann er bei Einhaltung von gewissen Fristen kündigen, das heißt, das Kind zur Adoption freigeben. Ich habe Ihnen bewusst dieses vorgelesen, um einmal die Problematik noch einmal deutlich zu machen. Die Problematik der Abtreibung. Nun, hier in Amerika ist es so, dass auch diejenigen, die sich konservativ nennen, die gegen die Abtreibung sind allgemein, Ausnahmen zulassen. Ich habe kürzlich mit einem Arzt gesprochen, der meinte, und ein christlicher Arzt nebenbei gesagt, der meinte, dass nun Abtreibungen im Falle einer Vergewaltigung oder im Falle eines behinderten Kindes oder auch im Falle, dass das Leben der Mutter gefährdet sein mag, zulässig sei, in Gottes Augen zulässig sei. Nun, wir haben in diesen Aussagen bereits jetzt gesehen, dass diese Idee verkehrt ist. Wenn Abtreibung in jedem Falle eine Sünde ist, Mord ist an einem wehrlosen, ungeborenen Kind, einem Menschen, dann gibt es da keine Ausnahmen. Man mag Wege finden, mit der Situation umzugehen, aber nicht durch Abtreibung. Und schauen Sie, es ist wichtig, dies zu begreifen, denn man kann dies jetzt auch auf den geistlichen Bereich anwenden. Zunächst einmal sagt Gott uns klar und deutlich, dass jedwede Form von Tötung eines Menschen Mord ist, Sünde ist. Schauen wir uns einmal in 2. Mose 20 und Vers 13 an. 2. Mose 20 und Vers 13. 2. Mose 20 und Vers 13 heißt es schlicht und ergreifend, ich lese aus der revidierten Lutherbibel von 2009, du sollst nicht morden. Aha, meinen einige, aber wir morden ja nicht, wenn wir ein Kind abtreiben, das ist ja kein Mord. Ja, was ist es dann? Was ist es dann? Es ist noch nicht einmal Selbstverteidigung, obwohl es einige jüdische Rabbis so sehen wollen, das ungeborene Kind greift jetzt das Leben der Mutter an, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist. Das ist natürlich totaler Unsinn. In 5. Buch Mose, Kapitel 5 und Vers 17 wird dieses Gebot wiederholt. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht töten. Aber Christus wendet es später im Neuen Testament an und sagt, dieses Gebot ist bereits schon verletzt, wenn man hasst, weil der Hass zum Mord führt. Ja, ich hasse doch mein Kind nicht, wenn ich es abtreibe. Man hasst die gesamte Situation. Natürlich tut man es. Es ist keinerlei Rechtfertigung. Man fügt dem ungeborenen Kind sehr große Schmerzen zu, wie wir gesehen haben. Es ist eine gräuliche Situation. Und Gott sieht sie in keiner Weise als gerechtfertigt an. Nun, im geistlichen Bereich, wenn es zur Abtreibung kommt, wenn man abfällt von der Wahrheit, nachdem man ein gezeugtes Kind ist, man könnte sagen im Mutterleib der Kirche, dann ist das eine Situation, die man sich selbst verschuldet hat, die man selbst herbeigeführt hat. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir können das in 1. Timotheus 2, Vers 4 nachlesen. Wir können das in 2. Petrus 3, Vers 9 nachlesen. Aber er verhindert uns nicht, dass wir, wenn man so sagen will, geistlichen Selbstmord begehen wollen. Wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir uns abwenden wollen von seiner Wahrheit, abwenden wollen von seiner Kirche, die ja nun Pfeiler, Grundfeste der Wahrheit ist, wie die Bibel uns sagt, dann stellt uns Gott da keine Steine in den Weg und sagt, nein, ihr dürft es nicht, ich zwinge euch jetzt in der Wahrheit zu bleiben. In Matthäus 22 und Vers 13 allerdings kommt es dann zu einer gewissen Eskalation. Denn wenn man das tut, dann geht es nicht nur um physischen Tod, den man begeht, sondern um geistlichen Tod, den ewigen Tod. Matthäus 22 und Vers 13, da sagt uns hier Gott im Gleichnis. Der König sagt zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße, nehmt ihn und werft ihn in die äußerste Finsternis hinaus. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und viele Stellen zeigen uns dies. dass wenn man die sogenannte unvergebbare Sünde begeht, wenn man das so sagen will, geistlichen Selbstmord begeht, das Opfer einer geistlichen, selbst inszenierten Abtreibung wird, dann geht es nicht nur um den physischen Tod, dann geht es um den geistlichen Tod. Ich möchte hier gewisse Vergleiche anstellen. Und zunächst einmal geht es wiederum um Zahlen, auf die wir hier zu sprechen kommen wollen. Und medizinische Berichte sagen uns, dass der Eiaustritt oder die Ovulation oder der Follikelsprung am 14. Tage stattfindet, bevor der nächste monatliche Menstruationszyklus beginnt. Und das Ei muss durch den menschlichen Samen während einer 24-stündigen Periode befruchtet werden. Das befruchtete Ei reist dann sozusagen vom Eileiter hin zur Gebärmutter, wo es dort eingepflanzt wird. Und diese Reise, die beginnt am 15. Tag des ersten Monats und braucht so ungefähr 7 Tage, bis es vollendet ist. 50 Tage nach der Befruchtung wird der Embryo dann Fötus genannt. Wie wir gesehen haben, zu der Zeit sind bereits Herzschlag, Arme, Beine und auch eine blutproduzierende Leber geformt. Im 7. Monat der Schwangerschaft sind die Ohren vollständig entwickelt. Im 10. Tage des 7. Monats ist das Blut des Fötus insoweit einer Änderung unterlegen, als von nun an der Sauerstoff unabhängig von der Mutter produziert wird und zirkuliert wird. Am 15. Tag des 7. Monats sind die Lungen des Fötus voll entwickelt, jedenfalls so weit, dass im Falle einer vorzeitigen Geburt das Kind überleben würde. Nun, warum habe ich diese Zahlen jetzt angeführt? Weil es eine bemerkenswerte geistliche Dimension hier gibt, die vielfach übersehen wird. Und es geht hier nämlich um die jährlichen Festtage Gottes. Zunächst einmal auch insoweit ein kurzer Überblick, eine kurze Zusammenfassung. Denn Gott hat uns geboten, sowohl den wöchentlichen Sabbat als auch die jährlichen heiligen Festtage, 7 an der Zahl, die auch Sabbate genannt werden, zu halten. Und nebenbei gesagt haben wir einige Broschüren veröffentlicht, freie, kostenlose Broschüren über den Sabbat und die jährlichen heiligen Festtage, die Sie gerne von uns anfordern können und die wir Ihnen gerne kostenlos zuschicken werden, die das näher beschreiben. Aber um es kurz zusammenzufassen. Passa ist am 14. Tag des ersten Monats zu halten, allerdings nur von richtig getauften Mitgliedern der Kirche Gottes. Es bezieht sich auf das Opfer Jesu Christi für unsere Sünden, die wir bereut haben und die wir dann abgeschafft haben und dabei sind abzuschaffen. Und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Nun, Passa wird durch die Tage der ungesäuerten Brote erweitert. Und alle diese Festtage jetzt, mit Ausnahme des Passas, können ohne weiteres von Menschen gehalten werden, die noch nicht getauft sind, aber das Verständnis jetzt haben und sich auf dem Weg hin zur Taufe befinden. Also es geht jetzt um 7 Tage der ungesäuerten Brote, die natürlich die Abschaffung der Sünde aus unserem Leben symbolisiert. Die Tage der ungesäuerten Brote beginnen am 15. Tag des ersten Monats. 50 Tage später, zur Zeit des Pfingstfestes, wird daran gedacht, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, denn an diesem Tage gab er den Heiligen Geist der neutestamentlichen Kirche. Das nächste jährliche Fest ist der Posaunentag, der am 1. Tag des 7. Monats gehalten wird. Und dieser Posaunentag, das Posaunenfest, symbolisiert die Wiederkunft Jesu Christi und die Auferstehung und Verwandlung der Heiligen, die in Christus gestorben sind oder die in Christus leben, wenn Christus zurückkommt. Mit anderen Worten, Gottes Heiliger Geist ist in ihnen im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi oder sie hatten den Heiligen Geist, als sie starben. Danach gibt es den Versöhnungstag und er wird am 10. Tage des 7. Monats gefeiert. Und er symbolisiert die Vereinigung, sagen wir einmal, zwischen Gott und der Menschheit durch das Opfer Jesu Christi, sowohl als auch die Wegschaffung von Satan. Und dieser Tag, danach schließt sich dann das Laubhüttenfest an und der letzte große Tag, eine achttägige Zeitperiode, zunächst einmal 7 Tage Laubhüttenfest und dann der letzte große Tag. Und diese Zeitperiode beginnt mit dem 15. Tag des 7. Monats. Nun, wenn Sie gut aufgepasst haben, werden Sie bereits jetzt die Parallelität festgestellt haben. Aber ich möchte sie jetzt noch einmal ganz klar und deutlich beschreiben. Das physische Leben, wie ich eben gesagt habe, ist gezeugt um den 14. Tag vor der nächsten Menstruationszyklusperiode. Passa wird gehalten am 14. Tag des 1. Monats. Die physische Reise des befruchteten Eis beginnt am 15. Tag des 1. Monats und dauert für 7 Tage. Die Tage der ungesäuerten Brote beginnen am 15. Tag des 1. Monats und werden für 7 Tage gehalten. Wenn diese physische Reise allerdings des befruchteten Eis nicht stattfindet oder nicht zur Vollendung kommt, gibt es keine Geburt. Wenn Sünde nicht aus unserem Leben entfernt wird, wir zumindest nicht den Drang haben, das Bewusstsein haben, den Willen haben, Sünde aus unserem Leben zu entfernen, dann gibt es für uns keine Geburt im Reich Gottes. Nach ungefähr 50 Tagen, wenn das Skelett, das Gerippe und so weiter entwickelt worden sind, wird der Embryo Fötus genannt. Es kann nun, wie eben gezeigt, als ein Mensch erkannt werden. Pfingsten wird am 50. Tag nach dem Sonntag gehalten, der innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote auftritt. Als die Kirche den Heiligen Geist zu Pfingsten erhielt, konnte man jetzt in der Kirche den Leib Christi erkennen. Den Leib geistlich gezeugter Christen. Und die Christen begannen dann, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, mehr und mehr die Charakteristika Gottes in ihrem Leben anzunehmen. Im Zeitpunkt des 7. Monats sind die Ohren des Fötus voll entwickelt. Das Posaunenfest wird am ersten Tage des 7. Monats gehalten. Es symbolisiert die Wiederkunft Jesu Christi zum Zeitpunkt der letzten Posaune und die Wiederherstellung oder sagen wir einmal die Auferstehung zu ewigem Leben, die Verwandlung zu ewigem Leben. Dies geschieht, interessanterweise, schauen wir uns dies einmal an, in Johannes Kapitel 5 und Vers 28, wenn diejenigen, die in den Gräbern sind, die Stimme Christi hören werden. Deswegen ist die Parallelität mit der Tatsache, dass in diesem Zeitpunkt im 7. Monat die Ohren des Fötus vollends entwickelt sind, sehr interessant. Johannes 5, Vers 28, wo wir lesen. Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Um den 10. Tag des 7. Monats herum kann der Fötus von sich aus atmen, weil sein Blut sich geändert hat. Vorher konnte das Baby nur durch den Sauerstoff atmen, der dem Baby durch das Blut der Mutter zugeführt wurde. Der Versöhnungstag wird am 10. Tage des 7. Monats gehalten. Und während das Passa eine individuelle Versöhnung mit Gott ist, könnte man sagen, derjenigen Christen, die in dieser Jetztzeit berufen sind, wird der Versöhnungstag als der Tag angesehen, wo die ganze Welt mit Gott versöhnt werden kann, wo Satan weggeschafft werden kann. Aber auch hier war das Blut Jesu Christi absolut notwendig, um diese Versöhnung herbeizuführen. Interessant ist auch, dass der Geist, das Wort Geist im Hebräischen, auch die Bedeutung von Atem haben kann. Ruach im Hebräischen. Wenn mit anderen Worten der Geist Satans weggeschafft ist und die Menschheit Zutritt hat zum Geist Gottes, alles dies wird durch den Versöhnungstag symbolisiert, am 10. Tag des 7. Monats. Im Zeitpunkt des 15. Tages des 7. Monats, mit anderen Worten, 7,5 Monate nach der Befruchtung, haben sich die Lungen des Fötus genug entwickelt, um ein Leben außerhalb des Mutterleibes sicherzustellen. Das Abhüttenfest beginnt am 15. Tage des 7. Monats und es dauert für 7 Tage an. In dem Zeitpunkt sind Christen wiedergeboren. Sie werden die Welt regieren. Sie leben jetzt, man könnte sagen, unabhängig von dem Mutterleib der Kirche. Sie sind jetzt Gottwesen geworden. Sie brauchen nicht mehr durch die Kirche jetzt ernährt zu werden, wie das vorher der Fall war. Sie sind Mitglieder der Gottfamilie geworden. Und dann ist natürlich jetzt das Kind geboren worden. Aber die Eltern haben nach wie vor natürlich die Möglichkeit, weitere Kinder zu zeugen. Und mit jedem Kind, mit jeder Zeugung entsteht der gleiche Zyklus der menschlichen Zeugung, der Schwangerschaft und der Geburt. Und dieser neue Zyklus wird in gewisser Weise auch symbolisiert durch den letzten großen Tag, der dem Laphüttenfest folgt. Denn das ist der Zeitpunkt, wenn alle Menschen, die je gelebt haben, die nicht in diesem Leben berufen worden sind, auferweckt werden, um die Chance zu erhalten, ein fruchtbares, göttliches Leben zu führen. Diese Parallelen sind meines Erachtens sehr bemerkenswert und man muss sich die Frage stellen, ja, ist das alles so zufällig? War das jetzt so zufällig, dass diese Entwicklung des menschlichen Wesens im Mutterleibe den heiligen Festtagen irgendwie gleichkommt, durch die Gottes Plan offenbart wird? Denn diese heiligen Festtage, diese jährlichen Festtage offenbaren Gottes Plan für die Menschheit. Nun, ich glaube nicht, dass das zufällig ist. Schauen wir uns einmal Psalm 139 an, die Verse 13 bis 15. Psalm 139, die Verse 13 bis 15. Da sagt David, denn du hast meine Nieren geschaffen, du hast mich im Mutterleibe gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Vers 15, mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Schauen Sie, Gott zeigt uns deutlich, dass er in gewisser Weise die Geburt eines Kindes kontrolliert, ganz besonders dann, wenn Gott für dieses Kind einen Plan hat. Und wir wissen ja, dass wir, die wir in dieser Jetztzeit berufen sind, von Gott vor unserer Geburt bereits dafür vorherbestimmt worden sind. Also Gott musste natürlich dann auch schon darauf achten, wie unsere Geburt verläuft. Gott hat den Menschen erschaffen. Gott weiß, was bei der Geburt eines Menschen vor sich geht. Er schaut auf die Entwicklung des Embryo, des Fötus im Mutterleibe. In Römer 1 und Vers 20 wird uns etwas Deutliches gesagt. Römer 1 und Vers 20. Sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Diejenigen, die Gott ablehnen, die Atheisten sein wollen oder Agnostiker oder die gottfeindliche, gottverleugnende Idee der Evolution akzeptieren wollen. Schauen Sie, Paulus sagt hier, sie haben keine Entschuldigung dafür, denn sie können die wunderbare Arbeitsweise, die wunderbaren Werke Gottes selbst in dem Geschaffenen, in der Natur, man könnte sagen in der Bildung des Menschen im Mutterleibe erkennen. Nun, wie gesagt, geistliche Abtreibung in dem Sinne ist möglich. Obwohl wir gezeugt worden sind, sind wir noch nicht geboren worden. Ein Prozess muss stattfinden. Und die Geburt kann dadurch verhindert werden, dass man nach der Zeugung abfällt von der Wahrheit. Deswegen werden wir immer und immer wieder aufgefordert, in Offenbarung Kapitel 2 und auch in Kapitel 3 zu überwinden. Christus sagt, wer überwindet, der wird es schaffen, dem wird Eintritt gegeben werden ins Reich Gottes. Wir müssen nicht meinen, dass wir, wenn wir heute berufen sind, wir automatisch dann auch wiedergeboren werden, wenn Christus zurückkommt. Nein, dieser Prozess muss zunächst einmal stattfinden, sodass wir würdig erachtet werden, vor den Menschensohn gestellt zu werden, wenn er kommt. Wir müssen mit anderen Worten Gott erlauben, unser Leben zu leiten, unser Leben zu lenken. Wir müssen Gott erlauben, seine Kraft der Überwindung in unserem Leben anzuwenden. Wir müssen nach wie vor Gott gehorsam sein. Wir müssen nach wie vor seine Gebote halten. Nun, warum ist das so wichtig? Warum ist die Lehre von der Wiedergeburt, die richtige Lehre, das richtige Verständnis so wichtig? Einige sagen, ja, das ist ja vielleicht nur eine semantische Sache, mit anderen Worten, eine Idee der Auslegung, eine Idee der Interpretation. Wir sagen vielleicht wiedergeboren, meinen aber wiedergezeugt. Nein, mit der Idee der Wiedergeburt in diesem jetzigen Leben bereits wird vieles negiert. Und ich möchte Ihnen jetzt für ein paar Minuten zu Abschluss der heutigen Predigt eine Geschichte erzählen. Aber sie hat den Vorteil, eine wahre Geschichte zu sein. Wie Sie vielleicht wissen, viele von Ihnen wissen dies, geht ja die Kirche des ewigen Gottes auf die Grundlehren zurück der damaligen Worldwide Church of God oder der weltweiten Kirche Gottes, die unter Herrn Herbert W. Armstrong diese Lehren etabliert hat. Und Herr Armstrong starb natürlich im Jahr 1986 und eine neue Regierungsposition wurde jetzt Leuten gegeben, die unter Herrn Armstrong hin und wieder auch gewirkt hatten, einige noch nicht einmal, aber die kamen, um, ich möchte einmal so sagen, alle diese Grundwahrheiten abzuschaffen. Nun, ich denke nicht, dass die von vornherein das gewusst haben, denn ich denke nicht, dass die einen solchen Weitblick hatten, aber ich weiß, dass jemand da war, der es gewusst hat. Und das war niemand anders als Satan. Satan war von vornherein darauf eingestellt, all die Lehren, die Grundlehren sind, die anhand der Bibel bewiesen worden sind, abzuschaffen. Denn Satan hasst nichts mehr als die Wahrheit. Und wenn Sie sich die Geschichte der Kirche Gottes über die Jahrhunderte, ich möchte sagen die beiden letzten Jahrtausende, anschauen, werden Sie das immer wieder und wieder feststellen. In unserer kostenlosen Broschüre über das Buch der Offenbarung gehen wir auf die 7 Church Eras ein, die existiert haben, seit Gründung der Kirche bis hin zur Wiederkunft Christi. Dann also auch noch existieren werden bis hin zur Wiederkunft Christi. Und die werden in der Bibel klar und deutlich beschrieben. Und wir identifizieren sie vom geschichtlichen Rahmen her. Und da gibt es Organisationen, Bewegungen, die klar zur wahren Kirche Gottes gehört haben, die aber dann, in den meisten Fällen, nachdem der ehemalige menschliche Führer gestorben ist, abgefallen sind von der Wahrheit. Es gab eine Organisation, die klar und deutlich den Sabbat hielt, die heute sogar vorgibt, nie den Sabbat gehalten zu haben und so weiter und so fort. Und ich möchte Ihnen zeigen, warum es sehr wichtig ist, dass wir die Lehre von der Wiedergeburt verstehen, weil dies nämlich sonst zu Konsequenzen führen kann, wie sie damals in meiner ehemaligen Organisation geführt haben. Die Wahrheit der Wiedergeburt war ursprünglich klar und deutlich verstanden worden. Mit anderen Worten, dass wir heute nur gezeugt sind, gezeugt durch den Geist Gottes als gezeugte Mitglieder der Gottfamilie, aber eben halt nur gezeugte, nach wie vor Menschen aus Fleisch und Blut, die aber dann im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi wieder geboren werden. Das bedeutet natürlich dann auch, dass wir Folgendes verstanden haben. Nämlich, dass Gott sich durch den Menschen reproduziert. Dass Gott seine Familie erweitern will. Dass Gott will, dass wir dann als wiedergeborene Mitglieder, Mitglieder seiner Familie werden. Mitglieder des Reiches Gottes. Wir verstanden von daher dann auch, dass natürlich Jesus Christus, der Sohn Gottes war, der Erstgeborene unter vielen Mitgliedern, vielen Brüdern, und dass er seine Kirche heiraten wird, wenn er zurückkommt. Schauen Sie, auch das ist etwas, was wir verstanden hatten, nämlich, dass wir heute mit Jesus Christus vertraut sind. Wir sind heute, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, leben wir bereits unter den Bedingungen des neuen Bundes, sind dann mit Jesus Christus vertraut. Es ist mehr als eine Verlobung, aber weniger als eine Ehe, die durchgeführt wurde. Die Ehe, die durchgeführt werden wird, geschieht im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Zum Beispiel Maria und Josef, die waren bereits vertraut, wie die Bibel sagt, einige übersetzen verlobt. Die Übersetzung ist vertraut. Die hatten ein Eheversprechen abgegeben, die waren schon im Sinne des Gesetzes verheiratet, Mann und Frau, wie es heißt, aber die Ehe war noch nicht durchgeführt worden. Das ist der Zeitpunkt heute. Wir sind noch nicht mit Gott oder Jesus Christus in dem Sinne verheiratet, dass wir die Ehe durchgeführt haben. Wir leben unter den Bedingungen des neuen Bundes, sind quasi verlobt, in Anführungszeichen, vertraut mit Jesus Christus. Eine Evolution hat nicht stattgefunden. Schauen Sie, die Bibel lehrt deutlich, dass sich eine Art nur nach seiner Art vermehren kann. Christus wird nicht seine Kirche heiraten, solange wie die Kirche noch Fleisch und Blut ist. Er wird sie heiraten, wenn die Mitglieder der Kirche zu Geistwesen geworden sind. Dann ist die Hochzeit gekommen, die in Offenbarung beschrieben wird. Mit anderen Worten, Christus, ein Geistwesen, wird seine Kirche aus Geistwesen bestehend heiraten, im Zeitpunkt der Wiedergeburt und nicht vorher. Wir verstanden klar und deutlich, dass der Erhalt des Heiligen Geistes der Beginn der Reise war. Der Beginn der Reise hin zur Wiedergeburt. Wie? Man möchte einmal sagen, der Erhalt des menschlichen Geistes, dass das Kind im Mutterleibe erfährt, der Beginn ist hin zur Geburt. Nur der Beginn. Wir verstanden von daher auch, dass das Reich Gottes noch nicht auf Erden errichtet worden ist. Es ist noch nicht geschehen. Christus herrscht noch nicht auf Erden. Das wird noch kommen. Wir verstanden, dass das Evangelium eine gute Nachricht war des Reiches Gottes. Es war die gute Nachricht von Jesus Christus, nicht über Jesus Christus. Es war die gute Nachricht, die Christus brachte, die unter anderem beinhaltete, dass wir Eintritt haben können im Reich Gottes, wenn Christus zurückkommt, wenn wir wieder geboren werden. Mit anderen Worten, das Evangelium des Reiches Gottes ist das Evangelium Jesu Christi, die Botschaft, die Christus gebracht hat. Und das Reich Gottes ist die Familie Gottes, die herrscht. Und wir können Eintritt erlangen in diese Familie im Zeitpunkt unserer Wiedergeburt. Nicht vorher. Vorher sind wir lediglich gezeugt. So. Und jetzt kam die Flut der Änderungen, nachdem Armstrong gestorben war. Und das Erste, was geändert wurde, war die Idee der Wiedergeburt. Und das führte dann dazu, dass wir nicht mehr gelehrt haben, dass das Evangelium eine Botschaft von Christus war, eine Botschaft von dem Reich Gottes, sondern es war auf einmal jetzt eine Botschaft über Jesus Christus, lediglich über die Person Jesu Christi. Und das Reich Gottes, das war bereits jetzt schon hier auf Erden. Denn die Idee war, das Reich ist bereits hier schon auf Erden errichtet. Und viele christliche Kirchen haben das auch viele Jahre lang gelebt. Aber wenn das Reich Gottes bereits hier, oder gelehrt, aber wenn das Reich Gottes hier auf Erden bereits errichtet ist, wo ist dann der Friede, über den wir ja lesen, der herrschen wird, wenn das Reich Gottes hier auf Erden errichtet sein wird? Aber alle diese neuen Änderungen, sagen wir einmal, waren eine logische Konsequenz der Idee, dass wir bereits heute wieder geboren sind. Denn wenn wir bereits heute wieder geboren sind, dann können wir ja das Reich Gottes sehen. Dann können wir ja ins Reich Gottes eingehen, wie Johannes 3 es dann sagen würde. Das hatten wir in der letzten Sendung ja besprochen. Wenn wir bereits wiedergeboren sind, dann sind wir ja bereits im Reich Gottes. Dann sind wir bereits gerettet. Dann können wir ja nicht mehr sündigen. Denn wer wiedergeboren ist, kann ja nicht mehr sündigen. Hatten wir auch in der letzten Sendung gesehen. Wenn wir nicht mehr sündigen können, bedeutet dies, dass wir keine Gebote mehr halten brauchen. Mit anderen Worten, das Gesetz ist nicht mehr notwendig. Mit anderen Worten, das Gesetz über den Sabbat, das Gesetz über die heiligen Festtage, alles das ist ja nicht mehr notwendig. Denn wir sind ja bereits gerettet. Wir leben ja bereits im Zustand des Heils. Egal, was wir tun, wir sind ja, unser Heil ist ja garantiert. Und so wurde natürlich auch das Gesetz über den Sabbat, über die 10 Gebote, über die Zehntenzahlungen, über unreines Fleisch abgeschafft. Die gab es dann nicht mehr. Die waren nicht mehr notwendig. Und dann wurde gesagt, ja nun gut, Gott ist ja keine Familie, Das kann man nicht sagen, denn eine Familie, wenn Gott eine Familie ist, dann wird er ja die Familie sich selbst vermehren. Nein, man kann sagen, Gott hat eine Familie, aber dann sind wir nicht wirklich Teil der Gottfamilie, sondern Gott hat dann quasi so seine Kinder, das ist so eine figurative Ausdrucksweise für vielleicht adoptierte Kinder, aber wir werden niemals Teil der Gottfamilie sein, denn wir sind ja bereits wiedergeboren. Die Idee der Erzeugung hin zur Wiedergeburt, wenn wir Eintritt erlangen in das Reich Gottes, in die Familie Gottes, abgeschafft. Schauen Sie, wenn die Idee der Wiedergeburt nicht verändert worden wäre, wenn nicht die falsche Idee verkündigt worden wäre, dass wir bereits wiedergeboren sind, dann hätten die weiteren Änderungen gar nicht erfolgen können. Von daher ist es so wichtig, dass wir verstehen, was die wahre Lehre über die Wiederzeugung und die Wiedergeburt ist. Und dann kam es natürlich zu der weiteren Änderung. Ja, dann ist, wenn Gott keine Familie ist, dann bedeutet dies, Gott ist lediglich eine Persönlichkeit. Es gibt nur einen Gott, eine Gottpersönlichkeit. Also Jesus Christus, der war nicht Teil der Gottfamilie, der ist irgendwo erschaffen worden. Einige lehren, ist ein Engel gewesen. Andere lehren, er hat gar nicht existiert, bis dann Gott seine Worte in den Menschen Jesus Christus verwandelt hat, wie das alles so schön dargestellt wurde. Also Christus hat es vor seiner Geburt als Mensch gar nicht gegeben. Und denn es gibt ja keine Familie. Gott bestand nie aus Vater und Sohn. Gott bestand nie aus zwei Persönlichkeiten. Gott bestand nur aus einer Persönlichkeit. Und dann wurde gesagt, aber diese eine Persönlichkeit, diese Gottpersönlichkeit, kann in drei verschiedenen Weisen auftreten, den sogenannten drei Hypostasen, wie es genannt wurde. Das ist die griechisch-orthodoxe Idee der Dreieinigkeit. Eine Persönlichkeit, die aber in drei verschiedenen Weisen auftreten kann. Sie kann auftreten als Vater, sie kann auftreten als Sohn, sie kann auftreten als Heiliger Geist, wie ein Mensch ja auch zum Beispiel ein Vater sein kann und ein Ehemann und vielleicht ein Brotgewinner. Aber es ist nur eine Person. Damit wurde natürlich Jesus Christus total verleugnet und es wurde sogar gesagt, aber diese Idee der griechisch-orthodoxen Dreieinigkeit mit diesen drei Hypostasen, so und nicht anders muss und kann Gott sein. Mit anderen Worten, Gott ist immer Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nun, wenn das der Fall ist, wer war dann Christus? Ja, das war nur so die fleischliche Hülle, wurde gesagt. Und als dann Jesus Christus starb, da starb halt nur der fleischliche Mensch, aber der Sohn Gottes war nach wie vor im Himmel. Und dann kam es natürlich dahin, dass diese griechisch-orthodoxe Idee der Dreieinigkeit, eine Person in drei Hypostasen, umgewandelt wurde, ohne dass das je erklärt wurde, in die katholische Idee der Dreieinigkeit, ein Gott in drei Persönlichkeiten. Jetzt waren es auf einmal drei Persönlichkeiten geworden, nicht nur drei Hypostasen. Sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist waren jetzt drei Persönlichkeiten. Aber auch hier wiederum wurde gesagt, aber Gott kann nur in diesen drei Persönlichkeiten bestehen. Eine geschlossene Dreieinigkeit, die Idee, dass Gott sich erweitert durch den Menschen, dass weitere Menschen dann verwandelt werden zu Gottwesen, Eintritt erlangen in die Gottfamilie. Alles das ist nicht biblisch, alles das muss abgelehnt werden. Und auch da wurde gesagt, als Christus starb als Mensch, war der Sohn Gottes nach wie vor lebendig im Himmel. Damit wurde das Opfer Jesu Christi abgelehnt. Damit hat man das Opfer Jesu Christi total abgelehnt, denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Fleisch, wurde ein Mensch, überwand die Sünde im Fleisch, starb als ein Mensch, war 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab. Und wurde dann von Gott, dem Vater, auferweckt. Und wenn Sie das nicht glauben, dann haben Sie keinen Erlöser. Wir haben eine kostenlose Broschüre über Jesus Christus, die klar und deutlich beweist, wer Christus war, dass Christus immer schon Gott war, dass er aber ein Mensch wurde, dass er tot im Grabe war für 3 Tage und 3 Nächte ohne Bewusstsein. Und dass ihn dann Gott, der Vater, auferweckt hat zur Herrlichkeit, die er hatte, bevor die Welt war, wie Christus selbst in Johannes 17 gesagt hat. Alles dies wurde abgelehnt. Alles dies wurde in totalster Weise verleugnet. Jetzt war Gott eine Dreieinigkeit. Und diese Dreieinigkeitslehre ist keine biblische Lehre. Der Heilige Geist zum Beispiel ist nicht Gott. Nirgendwo heißt es, dass der Heilige Geist Gott ist. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgeht. Unsere Broschüre über die Dreieinigkeit macht das auch sehr deutlich. Und dann sollten Sie auch gleichzeitig noch die Broschüre lesen, Gott ist eine Familie. Alles dies ist in der Bibel klar und deutlich belegt. Alles dies wurde abgeschafft in meiner früheren Organisation. Und von daher konnte man natürlich nicht mehr länger an dieser falschen Organisation bleiben, die klar und deutlich falsche Irrlehren verkündigt hat. Und so ist es letztendlich dann zu der Gründung der Kirche des ewigen Gottes gekommen. Aber ich wollte Ihnen hiermit zeigen, dass ohne die Änderung der Wiedergeburtslehre alle diese weiteren Entwicklungen nicht hätten stattfinden können. Und von daher ist es sehr wichtig, den Anfängen zu wehren. Die Bibel zeigt, dass es auch in der Zukunft noch vor der Wiederkunft Christi einen Abfall geben wird von der Wahrheit innerhalb der Kirche Gottes. Das heißt, innerhalb derer, die zur Wahrheit geführt worden sind oder noch geführt werden und die Wahrheit zunächst in einem gewissen Umfang erkannt haben und die sich aber dann wieder abwenden von der Wahrheit, die verführt sind, natürlich. Aber die Frage ist natürlich, wenn sie den Heiligen Geist erlangt haben und sich dann wieder von der Wahrheit abwenden, da sagt Petrus, dann ist es schlimmer geworden mit denen, dann wäre es besser für die gewesen, die hätten die Wahrheit nie erkannt, sondern sie gleichen jetzt den Hunden, die wieder auffressen, was sie ausgespien haben. Schauen Sie, eine sehr ernste Warnung. Die Wiedergeburt, wie sie heute gelehrt wird in den meisten christlichen Kirchen, ist eine Irrlehre. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und ich habe Ihnen heute gezeigt, wie die Parallelität besteht zwischen der physischen und der geistlichen Zeugung hin zur physischen und zur geistlichen Geburt. Und Sie müssen verstehen, dass die jährlichen Festtage den Meisterplan Gottes deutlich zeigen. Und wenn Sie aufhören, die jährlichen Festtage zu halten, oder wenn Sie erst gar nicht beginnen, sie zu halten, können Sie und werden Sie nicht den Meisterplan Gottes verstehen. Also denken Sie an die Broschüren, die ich Ihnen heute angeboten habe in deutscher Sprache. Wir haben auch eine englische Broschüre verfasst, Are You Already Born Again? Und diese Broschüre, wenn Sie Englisch verstehen, ebenfalls kostenlos von uns erhältlich, wird Ihnen alles dies, was ich in den letzten beiden Predigten Ihnen mitgeteilt habe, noch einmal in Schriftform Ihnen weitergeben. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.